Hello again und herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 75. Und ich sag dir ehrlich, heute ist so ein Tag, wo ich mir denke, wo ist die Zeit geblieben? Ich habe echt heute Morgen gedacht, ganz entspannt, ich stehe auf, ich fahre zum Physio, ich mache meine Übungen, ich muss noch ein paar Kleinigkeiten erledigen, bevor ich dann später zu uns in die Kampfsportschule fahre, komme dann wieder und gucke auf die Uhr gerade und denke mir, ich muss ran an den Podcast. Dabei war ich gedanklich irgendwie noch 4 oder 5 Stunden vorher. Das ist so krass manchmal, wenn man so am Wursteln ist, wenn man macht und tut, wie schnell die Zeit dann tatsächlich verfliegen kann. Ne? Wir werden uns heute mit dem Thema Aufmerksamkeit befassen und was passiert, wenn deine Aufmerksamkeit wandert und im Worst Case dadurch dein eigenes Game zerfällt. Du kennst es vielleicht selbst, wenn man einmal abschweift, wenn man einmal nicht zu 100% da ist, ist es zum einen enorm schwer, wieder zurückzukommen und wieder diesen Punkt zu erreichen, wo man sagt, hier habe ich meinen vollen Fokus wieder, trifft dann in diesem Zusammenhang auch nicht immer die passenden Entscheidungen oder reagiert nicht so, wie man es eigentlich könnte und wollte. Und dadurch, wie gesagt, Worst Case zerfällt halt das eigene Game. Und ich habe in der letzten Woche schon angekündigt, dass wir uns genauer mit dem Thalamus beschäftigen werden. Wir haben in der letzten Woche ja auch teilweise über den Thalamus gesprochen und warum er so wichtig ist und wie er dir bei deinem Fokus und deiner Aufmerksamkeit helfen kann und wie du durch das Training des Thalamus bessere Entscheidungen und vor allen Dingen in der Lage bist, deine Aufmerksamkeit zielgerichteter einzusetzen. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Also, ich würde sagen, wir gehen rein. Let's go, Attacke! Der Thalamus ist eine unglaublich spannende Region im Gehirn und ich rede super gerne über diesen Bereich, weil er zum einen sehr wertvolle Funktion hat, weil er zum anderen aber auch irgendwie wie ein Tor zu einer anderen Welt agiert, könnte man sagen. Also der Thalamus ist ja auch bekannt als Pförtner zum Bewusstsein. Das heißt, er nimmt die Information aus den alten Hirnstrukturen, aus dem Hirnstamm, ne, Mittelhirn, Pons, Medulla, also aus deinem Körper und aus deinen, wie gesagt, alten Hirnstrukturen, alles das, was quasi afferent, also nach oben kommt, erstmal durch deine alten Hirnstrukturen gefiltert wird, aufgenommen wird, interpretiert wird, geht dann nochmal durch diesen Pförtner, also durch den Thalamus, der wie so eine Schranke, genau, du kannst ihn dir vorstellen wie eine Schranke, wenn wir dein Old Brain haben, deine alten Hirnstrukturen, dein Reptilienhirn, dann diese Schranke und dann kommen wir in das sogenannte New Brain, wo die ganzen Cortex-Areale sitzen, wo wir bewusst Entscheidungen treffen, wo auch nochmal visuelle Informationen verarbeitet werden, wo auditive Informationen auch nochmal weiterverarbeitet werden, wo wir beispielsweise im Parietallappen sensorische Defizite aufarbeiten können, im Frontallappen Dinge tun wie komplexe Bewegungen planen, wie Konzentration, Motivation, also alles das, was so mehr dann ins Bewusstsein gelangt, ist dann die Aufgabe quasi vom Thalamus und der fungiert an der Stelle, wie gesagt, wie ein Pförtner bzw. wie eine Schranke. Der Thalamus kommuniziert dementsprechend sowohl mit deinen alten als auch mit deinen neuen Hirnbereichen. Das heißt, von der Intensität der Kommunikation hat er da auch einen sehr hohen Stellenwert. Und dein Thalamus entscheidet am Ende des Tages, was wichtig ist und was nicht. Also welche Informationen sind es in Anführungszeichen wert, aus dem Old Brain quasi ins New Brain zu kommen. Und dementsprechend ist er auch in diese Input-, Interpretations- und Output-Prozesse involviert. Also ein wirklich zentraler Punkt, wenn es um verschiedene Trainingsschwerpunkte geht. Nicht nur die Performance, auch im Bereich Schmerzreduktion und Prävention dementsprechend ein sehr wichtiger Faktor. Und dein Thalamus, das hatte ich gerade auch schon gesagt, ist für gerichtete Aufmerksamkeit verantwortlich. Ich hatte in der Vergangenheit meine Podcast-Folge, wo ich, wen wundert's, den Thalamus auch nochmal mit reingenommen habe. Und da habe ich das Beispiel gebracht, wenn du dir ein neues Auto kaufst und gefühlt vorher gar nicht so viele Leute wahrgenommen hast, die dieses Auto fahren, und auf einmal kaufst du dir das Auto und gefühlt fährt jeder Zweite auf einmal auf der Straße mit deinem Auto herum. Oder Schwangere sehen auf einmal überall Schwangere. Und da habe ich damals schon gesagt, dass es kein Zeichen vom Universum für irgendwas ist, sondern dass es in dem Fall der Thalamus ist, der deine Aufmerksamkeit zielgerichteter auf diese Dinge lenkt. Und in deinem Thalamus gibt es drei Kerntypen. Wir sprechen hier von den Relaiskernen, wir sprechen von den Assoziationskernen und wir sprechen von den unspezifischen Thalamuskernen. Und die Relaiskerne leiten alle sensorischen Informationen der gegenüberliegenden Körperseite, also der kontralateralen Körperseite, so heißt es im Fachjargon, aber merkt dir einfach, der gegenüberliegenden Körperseite, außer Geruch, das ist die einzige Ausnahme hier, detailliert an den Kortex. Dafür sind diese Relaiskerne verantwortlich und sie sind an der Diskriminierung von Informationen beteiligt. Das heißt, der Thalamus filtert natürlich auch, beziehungsweise diese Relaiskerne filtern Informationen, unterdrücken Informationen, die, woraus man jetzt super Schlussfolgern kann, in dem Moment für deine Handlung und die Prognose für die Zukunft nicht wichtig sind. Stell dir einfach mal vor, alle Informationen, die in jeder Millisekunde in deinem Körper wahrgenommen werden, würden ins Bewusstsein kommen. Also, ich bin jetzt kein Neurowissenschaftler, aber ich bin mir sicher, dass wenn das passieren würde, der Körper innerhalb von wenigen Sekunden völlig überladen wäre. Also das wäre ja eine Flut von Informationen und es ist halt auch nicht immer alles wichtig. Ne? Es ist halt auch nicht immer alles so wichtig, dass es ins Bewusstsein kommen muss, aber wir müssen dafür sorgen, dass die passenden und optimalen Dinge, die für die Situation gebraucht werden, natürlich ins Bewusstsein kommen. Ne? Und diese Relaiskerne machen quasi auch die Diskriminierung von Informationen, in Klammern, die in dieser ja, Situation einfach auf Basis deines Nervensystems, voll den kurzen Hänger im Kopf gehabt, weil ich schon wieder einen Punkt weiter war, auf Basis deines Nervensystems einfach gerade nicht in die Situation reinpassen. Dann gibt es die sogenannten Assoziationskerne und hier wird die sogenannte Integration mit anderen Informationen und Erfahrungen vollzogen. Das heißt, das, was dann ins Bewusstsein kommen soll, wird verglichen mit anderen Infos aus anderen Bereichen, was sowieso in jeder Sekunde passiert. Ne? Wir brauchen ja auch immer irgendwie einen, ich nenne es mal, neuronalen Referenzwert. Und ein wichtiger Punkt, auch Erfahrungen. Das habe ich so, so oft in verschiedenen Podcast-Folgen schon gesagt, dass für dein Nervensystem Erfahrungen super wichtig sind. Du hast Schmerzen, du möchtest eine schmerzfreie Bewegung, mach die Erfahrung, eine schmerzfreie Bewegung zu machen. Das ist so simpel wie einfach und das hört sich auch total blöd irgendwie an, weil man denkt, ja, danke für nichts, Lara, an der Stelle. Das weiß ich auch, dass ich meinem Nervensystem beibringen muss, eine schmerzfreie Erfahrung zu machen oder Bewegung zu machen. Wie mache ich das? Ja, indem du eine schmerzfreie Bewegung machst und dann mal über den Tellerrand guckst und schaust, okay, was brauche ich denn, um diese schmerzfreie Bewegung überhaupt zu machen? Dann gibt es an dritter Stelle die sogenannten unspezifischen Thalamuskerne, die nicht eindeutig zuordbar sind, zuordnungsbar sind, die nicht eindeutig in eine Kategorie kommen. Du weißt, was ich meine. Oh Gott, ey. Was ist denn hier heute los? Also, die sind nicht eindeutig einer gewissen Aufgabe zuzuordnen. Man geht aber davon aus, dass sie in die Bewusstseins- und Aufmerksamkeitsregulation involviert sind. Aber wie gesagt, da gibt es noch zu wenig Wissensmaterial, um das an der Stelle genau sagen zu können. Aber diese unspezifischen Thalamuskerne gibt es an der Stelle auch, also die Relaiskerne, die Assoziationskerne und die unspezifischen Thalamuskerne. Jetzt ist es natürlich so, man kann im Rahmen der Anamnese oder anhand eines Ausschlussprozesses erkennen, ob der Thalamus möglicherweise die Ursache eines Problems ist. Ob er zu viel Stimulus hat, ob er zu wenig Stimulus hat, ob er suboptimalen Stimulus hat, ist an der Stelle eigentlich egal, weil wir schauen müssen, okay, welche Indizien zeigen auf den Thalamus? Und da gibt es verschiedenste Hinweise, die ich als Neuroathletiktrainerin zum Beispiel sammeln kann, aus der Anamnese, aber auch aus dem Ausschlussprozess, wenn ich merke, hey, die tiefer liegenden Instanzen, die bringen irgendwie gar keine Wirkung, wenn ich da Aktivierung reinbringe, dann ist es häufig ein Gamechanger, den Thalamus mit ins Boot zu holen. Es kann aber auch sein, dass der Athlet vor mir mit chronischen Schmerzen zu tun hat. Dann eine Sache, von der 99,999% wahrscheinlich schon mal betroffen waren: wiederholte Gehirnerschütterungen und Kopfverletzungen, Tremor in Ruhe, also das ist dieses Zittern in Ruhe, Apathie, sogenannte Tics, Probleme beim motorischen Lernen oder Stimmungsschwankungen. Ne, das sind alles so Indizien, die in die Thalamusrichtung deuten, teilweise auch, wenn man sensorische Defizite auf der anderen Körperseite hat oder, wie ich gerade auch gesagt habe, wenn die Aktivierung der niedriger liegenden Instanzen keine Wirkung zeigt. Das heißt jetzt nicht, dass der Athlet, der vor mir sitzt, alle diese Indizien erfüllen muss. Er muss jetzt nicht irgendwie chronische Schmerzen, wiederholte Gehirnerschütterung, irgendwelche Ticks und Probleme beim motorischen Lernen haben. Aber das gibt mir und dem Athleten eine Art roten Faden zu sagen, okay, lass uns mal schauen, ob wir nicht da noch mal intensiver reingehen müssen. Aber abgesehen davon, wenn jetzt gar keiner dieser Bereiche zutreffen würde, einer ist es mindestens, rein aus dem Erfahrungswert, dann ist es trotzdem sinnvoll, mit dem Thalamus zu arbeiten, je nachdem, welches Bewegungsziel man verfolgt. Zum einen haben wir da den Bereich chronischer Schmerz. Und Menschen mit chronischem Schmerz haben sehr oft einen hypersensitiven Thalamus bei der Verarbeitung der afferenten, also der aufsteigenden Informationen. Das heißt, der Thalamus ist, könnte man jetzt einfach so ganz platt sagen, völlig überfordert. Und chronische Schmerzen, und das hört sich jetzt im ersten Moment so ein bisschen vorwurfsvoll an, soll es an der Stelle aber gar nicht sein, aber chronische Schmerzen sind Eigenverantwortung und sind in negativer Eigenverantwortung integriert worden. Ich weiß, dass man gewisse Problematiken und Schmerzen nicht innerhalb von ein paar Tagen wegbekommt, aber ein chronischer Schmerz, der setzt sich ja wirklich. Also hat das, was man bis dahin gemacht hat, nicht mal ansatzweise dabei geholfen, dass sich der Schmerz verändert. Und das ist so ein Paradebeispiel dafür, wie ich es auch eingangs meinte, du kannst deinem Nervensystem auch beibringen, Schmerzen zu haben und Schmerzen bei gewissen Bewegungen zu haben, dauerhaft chronische Schmerzen zu haben. Und da muss man an der Stelle individuell immer, ne, mit ganz fetten Ausrufezeichen, aber nochmal genauer hingucken. Und da den Thalamus gegebenenfalls auch nochmal unter die Lupe nehmen und schauen, wirkt sich das auf chronische Schmerzen aus, weil dieser Schmerz muss sich ja erst einmal in einen chronischen Schmerz verwandeln. Ich habe jetzt nicht genau die, wie heißt sie denn, die Definition so. Ich habe jetzt nicht genau die Definition von chronischem Schmerz im Kopf, also ab wann ein Schmerz chronisch ist. Ich meine, dass es ab 3 Monaten gewesen ist, bin mir aber da auch nicht ganz so sicher. Also verurteile mich nicht, wenn ich das jetzt nicht genau weiß. Aber alleine schon zu wissen, ich laufe 3 Monate mit derselben Schmerzproblematik rum, 12 Wochen lang mindestens, ist schon eine Nummer. Da sollte man in der Zwischenzeit auf jeden Fall mal kurz den Gedanken gehabt haben, hey, was kann ich noch machen und was muss ich vielleicht auch anders machen, ne? Wir hatten ja in der Folge auch über das Thema Schmerz generell gesprochen. Was will Schmerz sagen? Schmerz will mich zu einer Verhaltensänderung aufrufen, sodass es im besten Fall am Ende gar nicht zu einem chronischen Schmerz kommt. Dann ist die Arbeit mit dem Thalamus in oder bei jeder Form der Rehabilitation wichtig. Rehabilitation ist ohne vollständige sensorische Rehabilitation unvollständig. Und häufig betrifft das im sensorischen Sinne ja auch die Narben, ne, die an gewissen Stellen dann auch bleiben, die einfach unsauber aufgearbeitet werden. es wird so laissez-faire mit Nervenschädigung umgegangen, dann ist das so nach dem Motto, ups, ich habe da einen Nerv getroffen und angeschnitten oder durchgeschnitten und seitdem kann der oder diejenige in dem Bereich nichts mehr spüren und das wird dann so dargestellt, als wenn man irgendwie entspannt nur seinen Kaugummi unter die Parkbank geklebt hätte. So, ups, kann passieren, aber kann man immer noch benutzen. Was aber fürs Nervensystem eine enorme Belastung und vor allen Dingen auch ein enormer Einschnitt ist, weil du kappst dir in dem Fall, wenn wir bei der Nervenbahn bleiben, einfach so eine kleine Autobahn. Ne? Und eine Autobahn weniger zu haben und zu meinen, nur weil andere Autobahnen, Nervenbahnen in dem Fall dann die Arbeit übernehmen, finde ich ein bisschen schwierig. Dann im Punkt Athleten. Athleten müssen in der Lage sein, möglichst viele unwichtige Informationen zu diskriminieren, also zu unterdrücken. Und das bezieht sich ja eins zu eins auch genau auf das Thema der heutigen Folge. Du musst als Athlet in der Lage sein, Unwichtiges in deinem Umfeld auszublenden. Und unwichtig sind Dinge, die mit deiner Performance ansatzweise nichts zu tun haben. Gar nichts. Das sind Leute, die sich um den Cage bewegen. Das sind Leute, die irgendwas reinrufen. Das ist Licht, das ist Musik. Ne? Wenn du noch selber nicht in einem Stadion warst und gekämpft hast, was war das, wollte ich jetzt sagen? Völlig Banane. Du weißt selber, oh Gott, ey, heute ist ein bisschen der Wurm drin. Nimm mir das nicht übel. Du weißt selber, wie das ist. Wenn du dann im Cage stehst oder auf dem Walk-in dahin bist, ne, da ist erstmal ein Fest. Ne, da werden Sachen reingeschrien, gejubelt, geklatscht, die Lichter und alles drumherum. Auch im Cage bist du ja quasi wirklich der Mittelpunkt der Welt in diesem Moment. Und du kannst es dir in diesem Umfeld nicht leisten, dass der Thalamus eher mit der Analyse deiner Umwelt beschäftigt ist, als damit die wichtigen Informationen, die du für deinen Kampf brauchst, ich sag mal, durchzulassen. Ne, das ist eine Fähigkeit, die ich wirklich als Game Changer mit zwei Unterstrichen bezeichnen würde, weil hier entschieden wird, wer kann länger den Fokus halten und wer ist in der Lage, auf Top-Niveau auch wirklich lange diese Aufmerksamkeit beizubehalten, ohne sich vom Außen ablenken zu lassen. Ja, das ist die eine Sache, so diese, ich sag mal, Exterozeption, ne? Das so, was wir sehen, was wir hören, was wir riechen. Aber auch den Fokus beizubehalten, wenn du Kicks, Schläge oder andere Verletzungen davon trägst, die deine Leistungsfähigkeit kurzzeitig oder vielleicht auch längerfristig beeinflussen. Und da die Aufmerksamkeit zu halten, da den Fokus zu behalten, auch mental, auch mit den Selbstgesprächen, die man dann führt, wo man sich denkt, scheiße, das hätte jetzt nicht passieren dürfen, wie soll ich jetzt da wieder raus? Ne, da kommt ja dieser Gedankenstrudel ohne Ende und aus dem muss man schnellstmöglich wieder raus. Du darfst dir kurzzeitig selber in den Arsch beißen und sauer auf dich sein, dass das vielleicht nicht funktioniert hat, aber dann musst du in der Lage sein und dein Nervensystem muss in der Lage sein, dich wieder in die Spur zu bringen. Abgesehen davon muss ein Athlet dementsprechend auch die Bewegungsplanung, also der Thalamus ist auch involviert in die Bewegungsplanung durch die sogenannten Basalganglien, die quasi in Abstimmung mit dem Kortex sagen, ja, die Bewegung können wir so machen, so der kleine Architekt, also der Architekt der Bewegung ist ja dein ganzes Nervensystem. Und die Basalganglien sind so die Mitarbeiter des Architekten, die sagen, ja, das geht so in Ordnung. Und wenn du jetzt die Kombination aus, ich kann meine Aufmerksamkeit halten und meine Bewegungsplanung in der Aufmerksamkeitsspanne, die auf Maximum ist, ist auch noch optimal, wirst du Fähigkeiten haben und Fähigkeiten für deine weitere Karriere erlangen, die ziemlich einzigartig sind. Manche haben das bewusst oder unbewusst schon drin, aber viele Athleten, da gehe ich jetzt einfach von aus, laufen da draußen rum und verschenken jeden Tag ein bisschen Potenzial, weil erstens das Bewusstsein für das eigene Nervensystem vielleicht noch nicht so da ist und man sich denkt, ja, ich mache Ausdauerläufe, ich mache Athletiktraining, ich mache Krafttraining, ich mache Sparring, ich mache hier und da. Und dann vergisst man die aus meiner Perspektive wichtigste Komponente. Ich meine, natürlich muss ich das, also was heißt muss ich sagen, aber das ist mein Job. Und deswegen sehe ich aber auch, wie viel Körner liegen gelassen werden und wie viel Potenzial einige Athleten noch herausholen könnten, wenn sie die Wahrnehmung und Dringlichkeit hinter dem Thema verstehen würden. Also wenn ich wirklich an den Punkt komme, wo ich sagen kann, hey, die Athleten haben es verstanden, dass mehr dazu gehört als nur dummes Rumgeballer, um das mal so ganz salopp zu sagen, hey, dann kann ich in Frieden sterben. Ich glaube, das wird meine Lebensaufgabe, da mehr Bewusstsein fürs Nervensystem zu schaffen. Aber sei es drum, kommen wir zurück zum Thema, für dich als Athlet wichtig, die Bewegungsplanung und unwichtige Informationen diskriminieren bzw. unterdrücken zu können. Und wie kannst du jetzt vorher schon gute Arbeit leisten, damit der Thalamus im Cage auch wirklich funktioniert? Neuroathletiktraining heißt nicht umsonst Neuroathletiktraining. Du musst tatsächlich auch trainieren. Die Sachen müssen gedrillt werden, die Sachen müssen sich im Nervensystem setzen. Es ist häufig so der Trugschluss, wenn man dann mit wem auch immer eine Neuroathletiktrainingseinheit hatte, man macht eine Übung und merkt, ich bin beweglicher, ne, ganz platt jetzt. Dann macht man die einmal und denkt, das bleibt so. Aber du kannst nicht eine Bewegung innerhalb von Millisekunden besser machen mit einem Drill und dann davon ausgehen, dass die Beweglichkeit so bleibt. Das ist wie bei einem Erlernen einer neuen Sprache. Du kannst nicht Spanisch lernen wollen, dir kurz ein bisschen was auf Bubble angucken und dann rausgehen und meinen, du bist hier der größte Maestro. Ne? Du brauchst Wiederholung, du brauchst Zeit, du brauchst Anpassung, du brauchst Praxisbezug. Ne? Das muss ja auch alles in der Praxis getestet werden. Und dementsprechend sind die Neurodrills auch dafür ausgelegt, dass sie trainiert werden, um in den Momenten, in denen in dem Fall der Thalamus performen muss, das dementsprechend auch tut. Und ich gebe dir heute, ich muss mal kurz gucken, 1, 2, 3, 4, 5, sogar 5 Drills mit auf den Weg. Sind es 5? Weiß jetzt gar nicht genau. Wenn die jetzt einfach alle durchgehen, ich sage, es sind 5, es sieht auf jeden Fall so aus, als wären es 5. Drill Nummer 1, um deinen Thalamus zu trainieren, ist eine Trainingsumgebung zu schaffen, in der viel Stimuli ignoriert werden muss. Das heißt, du kannst dir bei einer Übung selber Zeitdruck machen oder dir selber sagen, ich habe nur wenige Versuche für diese Übung. Vielleicht auch mal eine Übung machen, wo du jetzt nicht wo du aus dem FF weißt oder wo du nicht aus dem FF weißt, okay, das mache ich jetzt mit links, sondern setz dich mal wirklich unter Druck. Ich habe nur 2 Versuche, um einen Handstandlauf zu machen, was auch immer, ne? Oder dir mal wirklich zu sagen, ich will, es ist einfach fiktiv, 30 Kicks in 15 Sekunden machen. Also dich bewusst unter Zeitdruck zu setzen. Und dir bewusst einen Rahmen zu setzen, in dem du wenig Versuche hast, um eine Trainingsumgebung dann dementsprechend auch zu schaffen, die diese Drucksituation simuliert, kann hilfreich sein für deinen Thalamus. Die zweite Sache ist Störung in Bewegungen. Also du nimmst etwas wahr und schenkst dem dann keine Bedeutung. Du kennst das vielleicht, ich habe es auch mal gesagt, man kann auch über die sogenannte Störung in Bewegung oder Fehlerkorrektur über die Pons zum Kleinhirn kommen. Das ist wieder eine andere Nummer, das ist wieder ein anderer Schwerpunkt, aber auch Störung in Bewegung. Und du machst zum Beispiel Ausfallschritte, du bindest dir ein Band um den Oberschenkel und zwischen dem Band und der Stange, wo du das Band befestigt hast, ist beispielsweise eine kleine Hantelscheibe, die ganze Zeit auf- und abbounced und dich in der Bewegung stören will, wenn du jetzt gerade keinen Trainingspartner zur Hand hast. Ist zum Beispiel auch Störung in Bewegung. Oder du machst eine Technikabfolge und dein Trainingspartner versucht, dich die ganze Zeit irgendwie zu schubsen und aus der Balance zu bringen. Kann aber teilweise auch EMS-Training sein, also dieses Stromtraining, aber da bin ich an der Stelle gar kein Fan von. Deswegen werde ich dazu auch nicht mehr sagen, aber es wäre eine Möglichkeit, EMS noch mit einzubeziehen. Dann die sogenannten Antisaccaden, ist ähnlich wie mit Störung in Bewegung, also zielt auch darauf ab, ein Signal wahrzunehmen und etwas anderes zu tun. Das heißt, ich mache das häufig mit den Blazepods Und dann leuchtet ein Blazepot in Rot und mein Athlet muss die Farbe Rot ignorieren und auf das Hütchen oder auf den Blazepot schlagen, der eine andere Farbe hat oder der aus ist. Oder ich zeige Hasenohren. Der Athlet fixiert erstmal den Blick mittig zu mir und ich mache die Hasenohren an einer Stelle runter und er springt mit den Augen zu den Hasenohren, die oben bleiben. Also das kann man in verschiedenste Richtungen und Variationen machen. Der Trainer zeigt nach oben, du gehst in die Hocke. Der Trainer zeigt nach rechts, du gehst nach links. Also quasi ein Signal wahrnehmen und genau das Gegenteil davon tun. Wie bei manchen zu Hause mit der Partnerin oder dem Partner. Ne, du sagst ihm oder ihr was und die macht genau das Gegenteil. Oder Kinder, ne? Kinder sind ein gutes Beispiel. Ja, Antisakadentraining mit Kindern geht auch. Dann Hypoxietraining. Der Thalamus ist in der Regulation deiner autonomen Funktionen involviert. Und dementsprechend eine autonome Funktion ist auch deine Atmung. Und diesen Bereich kannst du so durch das sogenannte Air Hunger Training oder Back Breathing Training erreichen. Air Hunger Training ist auch eine Möglichkeit, beziehungsweise ich teste ja in meiner Neuroanalyse immer den sogenannten Bolt Score, um die CO2-Sensitivität, also die Rezeptoren zu testen. Wann springen die an und wann gibt der Körper das Signal zum Atmen wieder? Und Air Hunger ist eine sehr gute Möglichkeit, in diesen Hypoxiebereich zu kommen und dementsprechend den Thalamus zu aktivieren. Das heißt, ganz easy runtergebrochen, du atmest ein, du atmest aus, du hältst die Luft an, du machst eine beliebige Übung, was auch immer es ist, und hörst erst mit der Übung auf, wenn der Reflex zum Atmen wiederkommt. Macht an der Stelle wenig Sinn, wenn du bereits nach 1 oder 2 Sekunden das Gefühl hast, du kriegst Panik und musst atmen, weil 2 Sekunden lang eine Übung zu machen, ja, in diesem Air Hunger ist jetzt auch nicht so cool. Aber wenn du in der Lage bist, eine halbe Minute, 45 Sekunden oder vielleicht sogar eine Minute die Luft anzuhalten, wäre das für dich auf jeden Fall eine gute Herangehensweise, um mal zu testen, wie der Air Hunger Drill in dem Fall sich auf deinen Thalamus auswirkt. Dann das sogenannte Back Breathing. Dann nimmst du dir ganz einfach eine kleine Brottüte. Bitte keine Mülltüte. Ich habe schon die wildesten Dinger gesehen. Also ich sage ja bewusst kleine Brottüte, weil diese Tüte muss über deine Nase und über deinen Mund gestülpt werden. Und du atmest durch die Nase in die Tüte ein und durch die Nase in die Tüte wieder aus. Das heißt, du ja, recycelst quasi deinen eigenen Sauerstoff. Und ich habe teilweise Bilder zugeschickt bekommen. Da habe ich mich fast auf den Boden geschmissen vor Lachen, weil es einfach eine riesengroße Mülltüte war. Also was soll denn da recycelt werden, wenn ich mir so einen 50-Liter-Beutel da irgendwie an die Nase halte? Also bitte, bitte, wenn du es testest, dann mach es in einem kleinen Rahmen und mit einer kleinen Tüte. Das wäre mir an der Stelle noch wichtig. Jetzt ist es natürlich so, wir haben diese Drills, Zeitdruck, wenig Versuche, Störung in Bewegung, Antisakaden, Hypoxie, also Air Hunger, Back Breathing und so weiter. Und wir wollen ja wissen, werde ich in einer Sache besser, ja oder nein? Und das machen wir ja auch immer nach dieser Testbatterie. Also wir machen eine Bewegung A, wir machen einen Neurodrill, wir testen Bewegung A wieder. Und jetzt kannst du für dich, je nachdem, ob du ein Schmerzproblem hast, ob du ein Aufmerksamkeitsproblem hast, ob du ein Bewegungsproblem hast, ob du ein Bewegungsplanungsproblem hast, ob du merkst, ey, im Training fällt es mir voll schwer, den Fokus auf meinen Trainer zu halten und ihm zuzuhören, ne? Ganz verschiedene Dinge mit diesen Neurodrills testen. Das heißt, du machst das alles einmal, ne? Machst den Zeitdruck, Retest, machst die wenigen Versuche, Retest, machst die Störung, Retest, machst die Antisakaden, Retest, machst Air Hunger, Retest, machst Back Breathing, Retest. Also genau so bitte vorgehen, weil, und hier gilt natürlich das Prinzip der Individualität, das ist ja mit das Wichtigste, nicht alles wird für dich funktionieren. Und nicht alles wird gleich funktionieren. Wo du zum Beispiel sagst, ey, ich habe auf Zeitdruck voll gut reagiert und merke, ich habe in der Bewegung weniger Schmerzen, heißt das nicht, dass das auf einmal für alle gilt, die irgendwelche Schmerzen in Bewegung haben. Und wenn du eine Bewegung testest, beziehungsweise wenn du eine Bewegung machst, mit der du dich unter den Zeitdruck setzt, dann mach das bitte mit einer Bewegung, bei der du kaum bis keine Schmerzen hast. Ne? Sonst kommen wir nämlich wieder in den Strudel rein. Wir bringen deinem Nervensystem bei, Schmerzen zu haben. Also finde dich da in einer Range wieder, wo du sagst, dass du adäquat an der Stelle trainieren kannst. Und der Thalamus ist, wie gesagt, für mich so eine Schnittstelle von Unterbewusstsein ins Bewusstsein. Das ist er neurophysiologisch auch und das ist er auch in seiner ganzen Funktion und in seiner ganzen Art und Weise. Und dementsprechend kommt ihm eine sehr wichtige Rolle zuteil in vielen verschiedenen Bereichen. Ne? Das hatte ich gerade gesagt, Richtung Performance, Richtung Schmerzen, mal zu schauen, welche Auswirkungen hatten wiederholte Gehirnerschütterungen und Kopfverletzungen auf den Thalamus. Und das darf und muss man alles anhand des Individuums retesten. Das ist das mit das Wichtigste, dass das eigene Nervensystem wirklich so in Betracht gezogen wird, dass diese All-Fits-One-Lösungen erst gar nicht entstehen. Also das ist so der Fußabdruck, den ich auch hinterlassen will. Ne? Ja, wir reden immer so viel von Individualität und hier und da und ich mache einen individualisierten Trainingsplan für dich und dann nehmen sich leider viele gar nicht die Zeit oder machen sich gar nicht die Mühe, das wirklich zu tun. Ja, und da will ich einfach neue Maßstäbe setzen, vor allen Dingen im MMA. In diesem Sinne sind wir wieder am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, du hast für dich hier was mitnehmen können. Ich denke aber auf jeden Fall, setz das für dich um. Wenn du Unterstützung brauchst, sagst du mir Bescheid. Ansonsten nochmal eine Sache in Eigenwerbung, weil es gar nicht so rüberkommt und weil ich ja teilweise auch so salopp sage, ja, wenn was ist, dann sag mir Bescheid. Ne, wie mit so einem Freund. So kannst du machen, musst du aber nicht. Und ich möchte an der Stelle einfach nochmal gezielt auf mein Neuro-MMA-Coaching-Programm aufmerksam machen. Also wirklich eine langfristige Zusammenarbeit, weil das nachher der Erfolgsfaktor Nummer eins ist, sich regelmäßig zu sehen, sich regelmäßig zu updaten, zu sagen, was ist gerade ein Thema bei dir. Nichts ist so, ja, wandelbar und nichts ist so unvorhersehbar wie der Kampfsport. Wird 2 Tage vorher irgendwie einen Kampf abgesagt, weil ein Athlet sich verletzt hat, wo ich mir häufig die Frage stelle, hätte man dann nicht vielleicht doch was machen können? Also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Hautinfektionen oder grippalen Infekten, aber gewisse Verletzungsmuster hätte man vielleicht sogar noch aufarbeiten können für den Tag X und sich danach intensiver drum kümmern können. Also es geht bei Neuro-MMA wirklich um die Nahbarkeit, um die zielgenaue Betreuung, um das regelmäßige Training und vor allen Dingen auch auf dieses Eingehen dieser Variablen, die man oft nicht einschätzen kann. Und mir liegt es am Herzen, nicht einfach nur irgendwelche Übungen rauszuknallen und zu sagen, jetzt mach mal, sondern wirklich nah dran zu sein. Dementsprechend sind die Plätze fürs Neuro-MMA-Coaching auch begrenzt und ich bin froh, dass ich schon zwei wirklich starke, also so von der Persönlichkeit und von den Fighting Skills, wirklich zwei starke Kämpfer schon mit an Bord habe. Da werdet ihr in Zukunft auch noch mehr drüber sehen und mehr drüber lesen, wenn ich das nicht sogar schon gepostet habe, bis diese Folge jetzt Anfang August online kommt. Ich mache die Folgen ja immer weit oder etwas weiter im Voraus. Und dementsprechend setz dich mit mir in Verbindung, wenn du Fragen hast. Guck dir das ganze Thema mal an. Und ich bin wirklich eine Person, ich will langfristig mit dir arbeiten. Ich will nicht mal eben so ein bisschen nebenbei laufen. Ich möchte wirklich into sein, ich möchte nah dran sein. Und ich möchte dich mit dem Thema dann dementsprechend auch so begleiten, wie sich's gehört und wie es aus meiner Sicht qualitativ auch am besten ist. So, nochmal dazu. Wenn sonst noch irgendwelche Fragen sind, dann sag mir gerne Bescheid, melde dich, hinterlass mir Feedback. Auch immer ganz wichtig, dass ich weiß, okay, bin ich mit den Folgen und den Themen der Folgen noch auf dem richtigen Weg? Wollt ihr was anderes hören? Was auch immer? Sag mir da gerne Bescheid und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei deinen Trainingseinheiten, vielleicht auch bei Kämpfen, die anstehen. Bleib nervenstark und wir sehen, nein, wir sehen nicht, wir hören uns dann in einer Woche wieder. Mach's gut!